Heute im Fokus die Wellauer Balkan Mixture. Und wenn es um Tee geht, wollen wir mal über ein ganz wesentliches Element von Tee reden, nämlich das Wasser. Viel Spaß!
Are you ready? Smoke the pot.
Will you sit down and relax and simply have a good time?
Ja, herzlich willkommen zu Strandkorbgedöns. Das ist Folge 8 der zweiten Staffel. Heute ist Samstag. Ungewöhnlicherweise der 29.10.2022. Wir haben es ungefähr 10 Uhr am Vormittag. Ja, es ist Samstag und ich nehme eine Folge auf. Normalerweise mache ich das immer am Sonntag. Warum ist das jetzt der Samstag? Weil ich vorhabe, morgen schon wieder eine Gastfolge aufzunehmen. Auch wieder zum Thema Comics. Also für alle von euch, die Comics nicht interessieren, die können diese Gastfolge gerne auslassen. Aber vielleicht gibt es ja auch jemand, der darüber noch ein bisschen mehr erfahren würde. Und vielleicht gibt es sogar Hörer, die bisher Strandkorbgedöns nicht gehört haben und sich für Comics interessieren, die können jetzt bei diesen Sonderfolgen auch immer mal reinschalten. Ja, nicht jede Folge ist für jeden was, würde ich sagen. Und das ist auch gut so. Mir hat neulich mal ein Hörer geschrieben, Strandkorbgedöns ist wie ein Buffet. Ne? Was mir schmeckt, das nehme ich mit. Und das andere, das lasse ich stehen. Genau so ist es gemeint. Und Comics kann man durchaus gut im Strandkorb lesen. Und deswegen finde ich, haben Comics auch bei Strandkorbgedöns ihren Platz. Aber es ist halt ein sehr eigenes Hobby, was nicht jeder hat und es ist nicht für jedermann was. Aber ich habe schon wieder einen interessanten Gast gefunden, den ich morgen gerne einladen würde. Wenn alles klappt, kommt also morgen nochmal eine Sonderfolge, auch wieder zum Thema Comics in allen nerdigen Einzelheiten. Ja, gut, ich glaube, ich bin selbst so ein kleiner Nerd, obwohl ich jetzt, sage ich mal, mich nicht vergleichen kann mit dem Wissen, was viele Nerds haben, aber so sich in bestimmte Dinge reinfuchsen und darüber viel wissen, das war schon immer auch mein Ding. Ja, genau. Aber kommen wir zur heutigen Folge. Es geht um einen Tabak, den ich schon sehr, sehr lange in der Schublade habe, den ich aber bisher nicht probiert habe. Und das ist die Wellauer Balkan Mixture. Ich hatte mal das Glück, dass ich an Wellauer Tabak herankommen konnte. Das liegt daran, dass ich damals in Wien die English Mixture von Wellauer gekauft habe und davon sehr begeistert war. Und dann wollte ich gerne noch mehr Tabake von Wellauer probieren. Ich habe ja schon mal den Wellauer Irish Oak probiert und fand den sehr, sehr gut. Und jetzt eben auch noch die Wellauer Balkan Mixture. Ja, was ist zu diesem Tabak zu sagen? Sicherlich nur was für Latakia-Enthusiasten. Denn bei diesem Tabak ist der Latakia massiv im Vordergrund. Ja, wenn ihr den raucht, dann sticht euch der Latakia regelrecht in die Nase. Also der hat schon fast einen gewissen Touch von Lagerfeuer. The 80s Child hat ja mal gesagt, dass man Latakia mag, wenn man den Duft von Lagerfeuer mag. Naja nun, ich mag den Duft von Lagerfeuer nun gar nicht. Ich hasse ihn sogar, aber ich mag trotzdem Latakia. Ich finde es immer einen besseren Vergleich zu sagen, also meine persönliche Einschätzung, wer torfige, rauchige Speisen oder Getränke mag. Und es gibt halt ein torfiges, rauchiges Getränk, was alle anderen Getränke und Speisen im Punkto Rauchigkeit massiv übertrifft. Und das ist Single Malt Scotch Whisky. Ich rede ja nicht so viel über Alkohol, weil ich Alkohol nicht pushen oder verherrlichen will. Aber wer zum Beispiel den Laphroaig kennt, ein Single Malt Scotch Whisky, nicht allzu teuer, aber sehr, sehr solide, der weiß, was ich meine, wenn ich von Torfigkeit und Rauchigkeit rede. Also wer das mag, wer den Geschmack von rauchigem Whisky mag, der mag wahrscheinlich auch Latakia, würde ich sagen. Lagerfeuer ist ja nichts, was man normalerweise in irgendeiner Form genießt, also zu sich nimmt, oral, nasal, ja. Das ist ja was, was man eher so in den Klamotten hat, wenn man am Lagerfeuer gesessen hat. Und das ist ja in der Regel eher sehr nervig und sehr schwer wieder wegzukriegen, dieser Geruch. Deswegen kann ich Lagerfeuer mit nichts in annähernder Weise Positiven verbinden. Aber Single Malt Scotch Whisky würde schon passen. Ja, und dieser Tabak, der strotzt nur von so Latakia-Aroma, das einem so richtig den Kopf ausfüllt. Ich würde den Geschmack sogar ein bisschen dreckig nennen. Ne? Also der ist schon sehr, sehr kräftig und sehr massiv rauchig. Das ist sicherlich nicht für jeden was. Ich mag ihn gerne, aber er ist selbst mir vom Latakia-Gehalt her so hoch, dass ich sage, es ist nicht was für jeden Tag. Ja? Und der Schnitt ist eine Mixture, das ist mein Lieblingsschnitt. Einfach rausnehmen, in die Pfeife füllen und fertig. Das mag ich am liebsten. Mal ein kleiner Exkurs, ne? Es gibt ja sowas wie Plugs und Stränge, wo man sich Scheiben abschneiden muss und solche Dinge. Ich persönlich mag das nicht. Ich mag es nicht, wenn ich schnell eine Pfeife rauchen will, weil ich jetzt Lust darauf habe, erstmal irgendwie eine Viertelstunde Vorbereitungen treffen muss. Das ist nicht so ganz mein Favorite. Das heißt nicht, dass das für andere die Erfüllung sein kann. Ne? Also das heißt nicht, dass es für andere nicht die Erfüllung sein kann, gerade das zu tun, also den Tabak erst noch liebevoll zuzubereiten, herzurichten, zu schneiden und so weiter. Also wer daran Spaß hat, der kann solche Tabake ja rauchen. Für mich persönlich sind solche Sachen wie zum Beispiel der Mozzek-Strang, auch wenn er sehr, sehr beliebt ist. Jetzt mache ich mir vielleicht, ich hoffe, ich mache mir jetzt keine Feinde. Für mich ist das eher nichts, weil ich den erst schneiden und aufbereiten muss. Ich bin einfach, was sowas angeht, vielleicht bin ich da einfach ein bisschen faul oder es macht mir einfach nicht so einen Spaß, aber ich finde es anstrengend. Ne? Ich habe da nicht so eine Freude dran. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass es sehr viele Leute gibt, die gerade das reizvoll finden. Oder die bei so einem Tabak wie Salty Dogs von DTM hergehen und sich erstmal den Tabak zubereiten, also von dem Plug was abschneiden. Das hat auch mal seinen Reiz. Es ist auch nicht so, dass ich das generell nicht machen würde. Ich würde nicht sagen, ich lehne das grundsätzlich ab, aber es ist für mich nicht so für den Alltag. Und deswegen mag ich lieber Mixtures. Und der Wellauer Balkan Mixture ist eben eine Mixture. Eine sehr, sehr gute, finde ich. Aber auch ein bisschen fordernd und speziell. Ich habe überlegt, welches Essen könnte dieser Wellauer Balkan Mixture sein, dann habe ich gedacht, naja, es muss irgendwie was kräftig rauchiges, massiv intensives sein und dann ist mir so ein Flammkuchen mit Lachs eingefallen, also mit Räucherlachs. Ne? Flammkuchen ist ja generell eher so ein bisschen was Würziges, ne? Und dann noch mit dem Räucherlachs dazu, gut gepfeffert, ne? so ein Flammkuchen stelle ich mir da vor. Ja, Wellauer Balkan Mixture, ziemlich dreckiger, kerniger Tabak, nicht für jeden was, aber wenn man mal Lust hat auf so eine intensive Aromabombe, im Sinne von nicht Aroma aromatisiert, aber im Sinne von Latakia als Aroma, der ist da richtig aufgehoben. So, den Tabak habe ich im Moment offen und rauche ihn auch relativ häufig. Im Moment mache ich es wieder so, dass ich so grob, sage ich mal, alle drei Tage so eine gewisse Routine habe, dass ich einen Tag Aromaten rauche, immer noch übrigens den Buckingham von Red Trace, den ich nach wie vor richtig, richtig gut finde. Dann einen Tag, wo ich eher so die Latakia freien, naturnahen Tabak rauche, sowas wie den Brown Clooney, Hall of the Wind und solche Dinge. und dann einen Tag, wo ich mich mehr auf Latakia-haltige Mischungen konzentriere, wobei ich das nicht zur strengen Regel mache. Es kann also sein, dass ich, wenn ich an dem Tag schon dreimal die Velour Balkan Mixture geraucht habe, dass ich sage, jetzt rauche ich aber nochmal einen Aromaten oder jetzt rauche ich nochmal einen Brown Clooney am Abend. Da mache ich mir keine strengen Vorschriften, aber das ist im Moment so meine Art zu rauchen. Es ist übrigens das Schöne, finde ich, dass man beim Pfeiferauchen auch mal in der Hinsicht ein bisschen was ausprobieren kann. Ne? Also in der Hinsicht, wie gestalte ich meinen Rauchtag? Ne? Also wie schnell wechsle ich Tabake? Wie viele verschiedene Tabake rauche ich parallel? Man kann zum Beispiel auch mal ein Experiment machen, dass man sagt, ich mache eine 100 Gramm Dose auf und wenn sie mir einigermaßen schmeckt, rauche ich erstmal so lange nur diesen Tabak, bis er alle ist. Ist mal eine interessante Erfahrung. Habe ich ja mal mit dem 50 Gramm die Untouchables gemacht, wo ich halt wirklich nur die Untouchables geraucht habe von DTM, bis er leer war. Das ist mal eine interessante Erfahrung, wobei man ja nie gezwungen ist, das durchzuziehen. Wenn es einem irgendwann auf die Nerven geht, kann man ja auch einen anderen Tabak wieder nehmen. Aber da kann man halt auch beim Pfeiferauchen viel ausprobieren. Oder man sagt, man raucht immer andere Tabake und 20 gleichzeitig über 4 Monate und schaut mal, wie einem das gefällt. Ne? Oder man sagt, man raucht 2 Tabake immer abwechselnd. Einen Tag den oder eine Pfeife den. Also man kann da wirklich ganz, ganz, ganz viel rumspielen. Ja, zur Velour Balkan Mixture ist, glaube ich, genug gesagt. Es gab noch 2 andere Tabake, die ich probiert habe, weil ich Proben davon geschickt bekommen habe, von Benny. Vielen Dank, Benny. Da waren 2 dabei, die ich besonders herausheben möchte. Das eine ist der Dockworker Flake von HU. Das ist ein Flake, der nur aus Burley und Orient besteht. Das ist eine interessante Mischung, die hatte ich vorher so noch nie. Ich hatte den Tabak auch ungeöffnet, schon lange in meiner Schublade. Der war also sowieso dran, dass ich den irgendwann probiere. Und jetzt hat mir Benny halt noch 3 Flakescheiben davon geschickt. Und jetzt habe ich halt schon mal probiert, ne? Die Dose ist immer noch zu, aber ich weiß jetzt, wie der Dockworker Flake schmeckt ungefähr. Ich habe noch nicht so den eindringlichen Eindruck davon, wie er sich über längere Zeit raucht, aber ich habe ihn 2-3 Mal probiert. Ne? Und dieser Dockworker Flake, der hat mich sehr überrascht. Ich habe zwar schon gedacht, dass der ganz gut sein kann, aber Burley Orient wusste ich jetzt nicht, wie gefällt mir das. Es gefällt mir ausgesprochen gut. Also erstmal ist dieser Tabak, ich weiß ja nicht, wie er direkt aus der Dose ist, aber so wie ich ihn bekommen habe, extrem gut konditioniert gewesen. Das heißt, er war genau richtig von der Trocknung her. So, dass der Flake sich leicht zerbröseln lässt oder vielleicht sogar verknicken und falten, schön aufgelockert in die Pfeife reinbringen lässt und richtig schön, ja, nicht zu trocken, aber genau richtig einfach. Und der schmeckt in allererster Linie erstmal nach Burley. Ich weiß, dass der Benny Burley sehr gerne mag. Und deswegen hat er auch viele Tabake mit Burley. Und dieser Burley ist einfach ein Geschmack, den ich immer wieder sehr schätze. Also immer, wenn ich längere Zeit nicht was Burley-lastiges geraucht habe und dann wieder was Burley-lastiges in der Pfeife habe, denke ich, ach, das hättest du schon längst mal wieder rauchen sollen. Der schmeckt ja eigentlich so gut. Und der Burley ist auch sehr im Vordergrund bei diesem Tabak, wobei der Orient durchaus zum Tragen kommt. Der Orient gibt diesem Tabak das Besondere, was er hat gegenüber anderen Tabaken. So eine leicht ätherische, leicht eukalyptusartige Note noch im Hintergrund. Aber das ist wirklich eher im Hintergrund. Und jetzt hat Benny mir einen Vorschlag gemacht, das fand ich klasse, welches Essen dieser Tabak am ehesten wäre und hat gesagt, After Eight. Und Benny, ich stimme dir da immer noch voll zu. Das ist ein sehr, sehr guter Vergleich. Weil es ist eine sehr eingängige und für fast jeden gut zu nehmende Süßigkeit, aber eben ein bisschen anders als die meisten anderen Süßigkeiten durch dieses Pfefferminzaroma, was da noch drin ist. Und so ist es mit diesem Tabak ganz genau. Ich finde das einen sehr guten Vergleich. Es ist ein guter Burley, den fast jeder mag, den man immer rauchen kann und der auch sehr eingängig und sehr einfach zu nehmen ist und unkompliziert, aber er hat halt diese besondere ätherische Note durch den Orient da drin noch. Und damit wird es ein sehr interessanter Burley. Ein etwas sich von der Masse abhebender Burley Flake. Also Dockworker von HU, ganz, ganz großes Kino, kann ich sehr empfehlen. War ich sehr überrascht von, hätte ich mir so gut gar nicht vorgestellt, könnte definitiv einer meiner Favoriten werden. Nicht mein Lieblingstabak, aber einer meiner Favoriten. Gut, und dann habe ich noch einen dritten Tabak probiert, auch von Benny zugeschickt als Probe, auch von HU, und zwar aus der Reihe Aus dem Krater. Das ist so eine Reihe mit einer immer gleich aussehenden Dose für alle Sorten von diesem Aus dem Krater, die eigentlich nur eine Nummerierung hat. Also an dem Titel kann man nicht erkennen, was es für ein Tabak ist. Und dieser Flake heißt Aus dem Krater Nummer 5 und ist eine Mischung aus Virginia, Burley und Kentucky. Also ganz ähnlich wie Old Gowrie, Howl of the Wind und Brown Clooney. Virginia, Burley, Kentucky. Und als ich ihn geraucht habe, habe ich gesagt, er erinnert mich sehr an den Nashville County von HU, den ich bisher auch nur als Probe hatte, den ich aber irgendwann auf jeden Fall auch besitzen will, weil der Burley sehr im Vordergrund steht und man den Burley sehr, sehr deutlich schmeckt. Aber er ist ein kleines bisschen kräftiger als der Nashville County. Ja, und das habe ich gesagt, bevor ich wusste, dass Kentucky drin ist. Jetzt, wo ich weiß, dass Kentucky drin ist, macht das absolut Sinn. Ne? Also er ist ein bisschen kräftiger, ein bisschen kerniger, würziger, ein bisschen dreckiger als der Nashville County, aber schon sehr ähnlich. Ich würde ihn aber trotzdem nicht direkt mit Brown Clooney, Old Gowrie oder Howl of the Wind vergleichen, weil da hat er einen etwas milderen Charakter nochmal. Also der ist etwas weicher im Aroma. Ich würde jetzt mal darauf verzichten, den Tabak mit einem Essen zu vergleichen, weil ich ihn überhaupt nicht gut genug kenne. Ich habe ihn ja jetzt nur einmal probiert, weil ich eine Probe davon hatte. Dieser erste Eindruck war sehr gut und ich würde mich auch, wenn ich eine Dose davon geschenkt bekommen würde, sehr darüber freuen. Würde sie mir aber wahrscheinlich in der nächsten Zeit erstmal nicht kaufen, weil diese Mischung Virginia, Burley, Kentucky für mich in Hall of the Wind und Brown Clooney, Gold Gowrie kenne ich noch nicht, habe ich hier stehen, habe ich aber noch nicht aufgemacht, sehr, sehr viel noch ausgewogener und besser umgesetzt ist als jetzt bei dem Aus dem Krater. Beziehungsweise nicht, ja, auf eine andere Weise, die mir ein bisschen besser gefällt. Also, wo der Burley nicht so ganz im Vordergrund steht, sondern eher diese Virginia-Burley-Mischung mit einer deutlichen oder etwas weniger deutlichen Kentucky-Note, je nachdem welcher es ist. Der Brown Clooney hat ein bisschen weniger Kentucky im Aroma als der Hall of the Wind, definitiv. Der hat ein kräftiges Kentucky-Aroma mit drin. Also das sind im Moment so, Red Race British Line sind ja im Moment so meine Lieblingstabake. Und die konnte jetzt der Aus dem Krater Nummer 5 nicht so richtig überholen, aber es kommt schon nah ran. Also er ist schon ein sehr, sehr guter Tabak, auch einfach. Gut, das waren so die Tabake, über die ich heute reden wollte, die mir in letzter Zeit so untergekommen sind. Ich rauche im Moment sehr, sehr viel immer noch den Brown Clooney, jetzt die Vellauer Balkan Mixture und den Buckingham, vor allem den Buckingham von Red Trace, weil das wirklich ein Aromat ist, der so gut gemacht ist, dass ich ihn wirklich auch längere Zeit rauchen könnte. Gut. Über was wollen wir heute in Bezug auf Pfeife reden? Ich muss sagen, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass beim Pfeiferauchen unter Umständen manchmal weniger mehr ist. Denn dadurch, dass ich jetzt durch Covid so lange nichts geschmeckt habe, hatte ich ja mal eine ganze Zeit lang Pause. Also ich habe fast eine Woche lang keine einzige Pfeife geraucht, immer mal versucht, aber gleich wieder ausgemacht, weil es nicht geschmeckt hat. Und die erste Pfeife, die ich geraucht habe, wo ich wieder richtig was geschmeckt habe, die war so hervorragend und so bahnbrechend gut, dass ich gedacht habe, das sollte ich öfter machen. Ich sollte öfter mal eine kleine Pause einlegen. Nun gelingt es mir nicht so gut, dass ich das wirklich öfter schaffe, mal einen ganzen Tag keine Pfeife zu rauchen. Aber wenn ich statt 3 oder 4 Pfeifen am Tag nur 1 oder 2 Pfeifen am Tag rauche, habe ich persönlich für mich die Erfahrung gemacht, dass mir diese 1 bis 2 Pfeifen viel intensiver, besser und differenzierter schmecken. Ob das daran liegt, dass die Schleimhäute in Mund und Nase von mehr als 2 Pfeifen am Tag etwas beansprucht und möglicherweise auch erschöpft werden, kann ich nicht genau sagen. Es ist erstmal eine subjektive, nur auf mich bezogene Wahrnehmung, dass weniger manchmal mehr ist beim Pfeiferauchen. Auch so von der ganzen Aufmerksamkeit, die man der Pfeife widmet. Raucht man 4 oder 5 Pfeifen am Tag, tendiert man schnell dazu, während des Pfeiferauchens noch andere Dinge zu tun, das Laptop mitzunehmen, da im Internet rumzusurfen, YouTube-Videos zu gucken oder einen Podcast zu hören. Ich persönlich höre ja immer gerne den Pau-Podcast, wie ihr in der letzten Sonderfolge vielleicht mitbekommen habt. Ja, das geht ganz gut, aber sich wirklich hinsetzen und sagen, ich konzentriere mich auf diese Pfeife und genieße sie mit allen Sinnen, das gelingt nicht, wenn man das 5-mal am Tag macht. So viel Aufmerksamkeit kann man gar nicht bringen. Ja, deswegen versuche ich gerade so ein bisschen zu reduzieren. Jetzt nicht primär aus gesundheitlichen Gründen, obwohl das natürlich auch ein guter Grund sein könnte, sondern weil ich mir den Genuss möglichst hochhalten will. Ja, das sind so meine Gedanken zum heutigen Pfeifenthema. Viel mehr fällt mir jetzt zum Thema Pfeife im Moment nicht ein. Das heißt, wir machen eine kurze Pause und machen gleich weiter mit dem Tee. Zum Thema Tee. Ich habe in letzter Zeit nicht allzu viele neue Tees ausprobiert, aber 2 japanische Grüntees habe ich probiert. Die fand ich allerdings nicht so herausragend, dass ich sie im Einzelnen hier vorstellen möchte. Das eine war ein Kapusecha, also ein Halbschattentee, der ja schon sehr, sehr floral, aber auch sehr flüchtig und wenig aromatisch war, schon sehr wässrig, auch wenn man ihn nach Kung-Fu-Methode braut, beziehungsweise ja, japanisch ist nicht so richtig Kung-Fu, es ist ja eher die japanische Art und Weise, Tee aufzugießen, aber ich weiß nicht, ich fand ihn nicht so gut, dass ich euch jetzt hier den Namen sagen würde und sagen würde, wo ihr den kaufen sollt, weil ich ihn empfehlen würde. Ich lasse es mal dabei. Ein anderer Grüntee war nochmal von Tee aus Köln einer. Ich habe tatsächlich den Namen vergessen. Ich habe ihn mir nicht aufgeschrieben, habe die Verpackung schon weggeworfen und kann ihn in meiner Bestellhistorie nicht mehr finden. Deswegen kann ich euch nicht sagen, wie er genau heißt. Ist aber auch nicht schlimm, weil auch dieser Tee war, naja, ganz okay, aber für den Preis, der war schon recht teuer, nicht so gut, wie ich ihn erwartet hätte. Auch eher flach, eher wenig intensiv im Aroma, wenig Umami-Noten, sehr grasig, sehr heuig und ja, wässrig so ein Stück. Auch wenn man ihn kräftig aufgießt. Deswegen kann ich euch diese beiden Grüntees nicht direkt empfehlen. Würde ich nicht nehmen. Der eine war zu teuer für seine Leistung, der andere war einfach, ja, der war nicht sehr teuer, war aber auch nicht sehr gut. Generell, welchen japanischen Grüntee könnte man denn nehmen, wenn man anfängt, japanischen Grüntee zu trinken? Habe ich mir überlegt. Darüber könnten wir mal reden heute. Und das kommt ein bisschen drauf an, wie viel Erfahrung man damit schon hat. Wenn man noch nie viel Grüntee getrunken hat, dann würde ich nicht mit dem teuersten und besten anfangen, weil man gar keinen Vergleich hat in seiner Gehirndatenbank. Man kann gar nicht abschätzen, wie gut dieser Tee dann eigentlich ist. Und es kann auch sein, dass er einen dann mit seiner Wucht an Aromen sogar ein bisschen überfordert. Ich habe neulich mal den Watanabe, also den Tee von Ichō Grüntee, davon habe ich ja schon viel erzählt, den hatte ich an der Arbeit. Ich habe an der Arbeit übrigens auch einen Thermometer, ne? Also ich koche mir das Wasser auf und lasse es abkühlen oder heize es nur bis zu einer bestimmten Temperaturzahl auf, bis ich dann die richtige Temperatur für meinen Tee habe. Für Grüntee, japanischen Grüntee, sind das ja immer so 65 bis 70 Grad. Und dann habe ich eine Kollegin, die auch gern Tee trinkt, eingeladen, habe gesagt, magst du mal rüberkommen, wollen wir mal einen Tee trinken, ich habe gerade ein bisschen Zeit. Sagt sie, ja, ich auch, das passt gut, ich freue mich immer über Tee, bis gleich. Gut, ich also diesen Watanabe Grüntee, den ich schon mal hier, glaube ich, auch vorgestellt habe, habe ich aufgegossen, ihr kredenzt und mit Begeisterungsstürmen gerechnet und sie trank einen Schluck und sagte, hui, also ja, der ist besonders, aber ob ich ihn gut finde, weiß ich noch nicht. Ne? Weil diese Umami-Bombe, also dieses fast schon Brokkolisuppenartige würzige Aroma, was dieser Tee beim ersten und zweiten Aufguss hatte, kann auch für jemanden, der das jetzt nicht gewohnt ist und der vielleicht auch vor allem bitter nicht gewohnt ist, weil er ist auch ein bisschen bitter, sehr überfordernd, befremdlich und unangenehm sein. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber wenn man öfter bittere Getränke oder Speisen zu sich nimmt, dann gewöhnt sich der Körper an diese Bitter-Geschmacksnote so sehr, dass Bitter immer weniger intensiv wahrgenommen wird. Und da ich sehr viel Kaffee und auch Grüntee trinke, bin ich den Geschmack von Bitter sehr gut gewöhnt und für mich war der überhaupt nicht bitter, dieser Tee, für sie aber schon. Ne? Also gar nicht unbedingt mit dem teuersten und besten Sencha anfangen. Sie hat dann noch eine zweite Tasse getrunken und hat am Ende gesagt, so langsam verstehe ich, was du meinst. Ja, könnte ich mich auch dran gewöhnen. Ist ein bisschen ungewöhnlich, aber könnte ich mich dran gewöhnen. Deswegen, fangt einfach mit einem relativ einfachen Sencha an. Sencha ist eigentlich immer gut. Nehmt nicht gerade Bancha, das ist die niedrigste Qualitätsstufe von Grüntee in Japan. Nehmt lieber Sencha. Es muss auch kein Shincha mit Preis sein, ne, sondern einfach einen guten Sencha. Und wenn ihr mich fragt, wo man den am besten finden kann, so einen guten Kompromiss zwischen gute Qualität, einigermaßen hochpreisig, aber auch nicht übertrieben hochpreisig, dann seid ihr bei Teek Schwendtner ganz gut aufgehoben. Ich habe keinen Vertrag mit Teek Schwendtner. Im Gegenteil, ich hatte mal jemanden von Teek Schwendtner gefragt, ob er vielleicht mit hier im Podcast mal was erzählen will. Nee, das war ganz schwierig. Da braucht man erst irgendwie eine Lizenz und eine Rücksprache mit Teek Schwendtner. Also dann habe ich gesagt, nee, lassen wir es einfach, ist okay. Jedenfalls habe ich überhaupt keine Verträge mit denen. Aber ich finde, die bieten an bestimmten Stellen schon sehr gute Qualität zu einem einigermaßen vernünftigen Preis an. Und der Japan Sencha Extra Fine, der ist so ein Sencha, der sich gut zum Anfang eignet, finde ich. Jetzt habe ich nochmal ein Anliegen. Ich habe mehrere Zuschriften bekommen zum Thema ersten Aufguss weggießen, Tee waschen. Immer noch kriege ich diese Fragen, obwohl ich letztes Mal im Podcast schon sehr klar gesagt habe, dass ich das mit dem Waschen sehr relativ sehe, dass ich das gar nicht so für obligat halte. Entweder die Leute haben diese Folge nicht gehört oder das hält sich so, weil das Problem ist, wenn man andere YouTube-Filme anguckt, ne, und andere YouTube-Videos über Grüntee und über überhaupt Tee, kriegt man fast immer so geredet, übrigens auch bei Mayleaf, ne, den ersten Aufguss wegzuschütten. Macht das bitte nicht bei Tees, die schnell extrahieren. Und Tees, die schnell extrahieren, sind in der Regel Tees, die nicht zusammengerollte und kleine Blätter haben. Also sowas wie Sencha. Wenn ihr Sencha wascht und da den ersten Aufguss wegschüttet, nehmt ihr euch mindestens 30% des Genusses komplett weg, weil der innerhalb von Sekunden extrahiert und sein ganzes Aroma in das Wasser abgibt. Und dann habt ihr das Hauptaroma, das beste Aroma. Vom ersten Aufguss bei Sencha Grüntee ist der erste Aufguss und der zweite sind wirklich sehr gut. Der dritte ist schon etwas schwächer. Ihr gießt euch den größten Geschmack weg. Macht das nicht. Auch nicht bei Schwarztee. Ne, wenn ihr jetzt Darjeeling oder Assam oder Ceylon-Tee, wenn ihr den aufbrüht, nicht den ersten Aufguss wegschütten. Das ist Verschwendung einfach. Es ist einfach nur schade drum. Die Tees, die wir hier in Deutschland kaufen können oder im Internet bestellen können, sind in der Regel nicht dreckig in dem Sinn, dass sie gewaschen werden müssen, dass da Sand dran wäre oder so. Das kann man eigentlich vergessen. Das mag vielleicht in den Ländern, wo der Tee produziert wird, auf der Straße verkauft, da mag das vielleicht mal so sein, dass der irgendwie sandig oder dreckig ist. Aber waschen in dem Sinn braucht man ihn nicht. Und dieses Aufwecken des Tees, dass man sagt, man macht erstmal einen Aufguss, damit die Teeblätter aufgeweckt werden, das habt ihr ja auch, wenn ihr den Tee einfach 10 Sekunden länger ziehen lässt, dann wacht er in den ersten 10 Sekunden auf und dann fängt er direkt an zu extrahieren und ihr habt mehr davon. Ne? Da, wo ihr das mal machen könnt, das ist bei Oolong-Tees, die so Ball, ich wiederhole mich jetzt hier, ich weiß, ich habe das alles schon mal gesagt, aber ich mache es ganz bewusst, damit möglichst viele, die diesen Podcast hören, die letzte Folge vielleicht verpasst haben, es hier auch nochmal mitkriegen. Also Ball-Oolong-Tees, also Oolong-Tees von der Sorte Tiguan-Yin, die so in kleinen Bällchen daherkommen. Da verliert man nichts, wenn man die erstmal heiß übergießt, den ersten Aufguss abgießt und eine Minute wartet. Das kann man machen. Man kann genauso gut aber den ersten Aufguss einfach 60 Sekunden ziehen lassen. Dann sind die ersten 30 Sekunden aufwecken und die zweiten 30 langsames Extrahieren. Das geht ganz genauso. Aber wenn ihr gerne möchtet und wenn euch das vielleicht als Ritual auch Spaß macht, dann gießt da den ersten Aufguss weg, ist in Ordnung. Könnt ihr auch bei Sheng Pu'er machen. Das letzte Mal habe ich mich übrigens versprochen. Ich habe die ganze Zeit gesagt, der Sheng Pu'er würde fischig riechen. Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe Sheng und Shu verwechselt. Shu Pu'er ist der Tee, der so ein bisschen fischig schmeckt, wenn man ihn nicht wäscht. Den müsst ihr waschen, klar. Da gießt man den ersten Aufguss weg. Alle anderen eigentlich nicht. Sheng Pu'er kann man machen, muss man aber nicht. Gut, okay, das dazu. Und dann habe ich gedacht, erzähle ich euch mal was dazu, was ich von dem wichtigsten Bestandteil von Tee, übrigens auch von Kaffee, halte. Und wie wichtig es ist, sich damit zu beschäftigen, nämlich das Wasser. Warum ist das Wasser beim Zubereiten vom Tee so wichtig? Warum ist es entscheidend, ob ihr Leitungswasser nehmt, wenn ihr eine verkalkte Leitung habt oder zum Beispiel ein abgepacktes Mineralwasser, ja, oder ein gefiltertes Wasser. Das ist deswegen so wichtig, weil über 99,9% eures Getränks Wasser sind. Ne? Also wenn ihr einen Tee aufgießt, ist es fast nur Wasser. Da sind nur Spuren von Aromen drin und kleine Lösungen aus dem Tee. Das allermeiste von dem, was ihr da trinkt, ist Wasser. Und deswegen ist dieses Wasser so wichtig. Es macht einen erheblichen Unterschied, welches Wasser ihr nehmt für euren Tee, wie der hinterher schmeckt. Vielleicht den wichtigsten. Ich würde sogar sagen, die Qualität des Wassers ist wichtiger als die Qualität des Tees. Denn noch so guter Tee, und wenn er 100 € 10 Gramm kostet, wird mit schlechtem Wasser widerlich schmecken. Woran erkennt ihr jetzt, dass euer Wasser zu hart ist? Denn das ist eigentlich das Hauptproblem. Zu viel Calcium im Wasser. Das erkennt ihr daran, dass ihr zum Beispiel verkalkte Wasserkocher habt, ne? Oder Kalkspuren auf eurer Armatur. Also wenn euer Wasser dazu neigt, sehr hart zu sein, habt ihr nach kürzester Zeit, wenn ihr das im Wasserkocher immer wieder zubereitet, Kalkreste da, Kalkspuren im Wasserkocher. Daran erkennt ihr das zum Beispiel. Natürlich gibt es auch Testkits, die kann man sich kaufen. Ach, das ist schon sehr umständlich, das braucht ihr eigentlich nicht unbedingt. Ihr wisst, ihr könnt ja auch nachfragen, welchen Härtegrad euer Wasser hat, ne? Bei eurem Wasserwerk bzw. im Internet nachschauen. Und meine Erfahrung ist, je weicher das Wasser, desto besser. Es gibt kein Mindestweichheitsgrad oder Härtegrad und alles andere, sondern es ist einfach wichtig, dass es möglichst weich ist. Denn wenn ihr mit hartem Wasser zum Beispiel Ostfriesentee kocht, wird euch das beim besten Willen keinen Spaß machen. Warum? Weil sich auch ohne die Zugabe von Sahne eine gewisse Haut oben auf dem Tee bildet. Und die ist mindestens so eklig wie Haut, die sich auf warmer Milch oder auf gekochter Milch bildet. Ja? Die bleibt auch hinterher in der Teetasse meistens zurück als so kleine Fitzelchen, als so kleine Scheibchen, kann man sagen, die wie so Schollen auf dem Wasser schwimmen. Das schmeckt einfach nur widerlich. Und auch ein Hinweis ist, wenn ihr einen Tee macht und ihn ausschüttet und es bleiben viele Rückstände noch in der Teetasse drin, also dass sie sehr dunkel bleibt, ne, und nicht einfach ausgespült werden kann, ist auch ein Hinweis darauf, dass möglicherweise einfach das Wasser viel zu hart ist. Und dann macht es einfach keinen Spaß, diesen Tee zu trinken. Also, weiches Wasser. Wie kriegt ihr weiches Wasser, wenn ihr jetzt ein Wasserwerk habt, was, was weiß ich, eine hohe Härte an Wasser produziert mit 6 bis 7, ne, Härtegrad 6 bis 7? Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr benutzt ein Wasserfiltersystem. Da gibt es verschiedene. Ich nehme da immer Brita, will aber jetzt für Brita keine Werbung machen, bin auch nicht gesponsert von Brita. Finde ich sehr, sehr praktisch und sehr, sehr einfach durchzuführen. Einfach den Filter rein, Wasser durchlaufen lassen und ihr habt perfekt gefiltertes und teegeeignetes Wasser. Das ist sicherlich die günstigere Alternative. Es gibt aber auch andere Filtersysteme, muss jetzt nicht Brita sein, ja? Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre, dass ihr euch natürlich ohne Kohlensäure Mineralwasser bestellt. Oder kauft, ne? Einfach im Supermarkt kauft. Und welches ihr da nehmt, naja, probiert das Wasser mal, ohne es aufzugießen, vorher aus. Probiert mal aus, wie euch das Wasser schmeckt. Wenn euch das Wasser gut schmeckt, dann ist es wahrscheinlich auch für euren Tee geeignet. Nicht gut geeignet sind salzig und metallisch schmeckende Wasser. Und nicht gut geeignet sind Wasser, die ja einfach euch aus irgendeinem Grund nicht zusagen. Ich persönlich benutze für den Aufguss von Tee, wenn ich gekauftes Wasser nehme, am liebsten Volvic, weil ich das am geschmacksneutralsten finde, aber auch einfach so als Wasser sehr lecker zu trinken. Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht. Es ist natürlich auch sehr teuer. Ich mache es allerdings auch mal so, dass ich, wenn ich so einen ganz teuren Gyokuro oder so, der 60 Euro 50 Gramm gekostet hat, dann nehme ich vielleicht mal Volvic, weil ich wirklich sicher gehen will, dass ich das optimale Geschmackserlebnis rausholen kann. Aber ihr könnt auch einfach, wie gesagt, gefiltertes Wasser nehmen, ist überhaupt kein Problem. Nur bitte nicht einfach mit hartem Wasser Tee kochen. Das gleiche gilt übrigens, wieder kleiner Exkurs, beim Kaffee. Auch beim Kaffee bemühen sich viele darum, den optimalen Kaffee zu finden, die optimale Temperatur des Wassers zu finden, die optimale Extraktionszeit zu finden. Das alles bringt euch nichts, wenn euer Wasser nichts taucht. Denn auch beim Kaffee ist einfach der Großteil des Getränks Wasser. Und wenn ich Großteil sage, meine ich nicht 80%, sondern ich meine irgendwie 99,9%. Ne? Also auch beim Kaffee ist Wasser sehr wichtig. Da habe ich noch nie drüber gesprochen, aber das halte ich für ganz elementar. Also, wie gesagt, ein niedrigqualitativer Tee mit sehr hochwertigem Wasser aufgegossen ist meistens besser als ein super teurer und fancy Tee, ja, den ihr mit hartem Wasser aufgegossen habt. Der wird euch einfach nicht schmecken. Ja. So viel zum Thema Tee für heute. Ich habe vielleicht doch noch einen kleinen Nachtrag zum Thema Tee. Und zwar werde ich immer mal wieder gefragt, ob man, wenn man jetzt nach dieser Gongfu-Methode Tee aufgießt, das heißt viel Tee, wenig Wasser, viele Aufgüsse, ob man dafür irgendwelche besonderen Utensilien braucht. Also zum Beispiel ein Tablett. Es gibt so Teetabletts, in die man auch was reinschütten kann. Überschüssiges Wasser oder wenn man denn gerne waschen will, den ersten Aufguss und so weiter. Ja, kann man machen. Kann man machen. So kann man sich dann das Teetrinken auch zu einem gewissen Ritual machen, das in Ruhe zu Hause genießen, zelebrieren, die einzelnen Aufgüsse ja sehr, sehr genau abzustimmen und sich ganz drauf zu konzentrieren. Das kann man gut machen und gerade am Anfang, wenn man mit Tee anfängt, macht das auch Riesenspaß und ich möchte euch wirklich auch dazu ermutigen, das zu tun, wenn ihr da Lust drauf habt. Auf der anderen Seite, langfristig gesehen, wenn ihr beim Tee dabei bleibt, dann werdet ihr nicht immer, wenn ihr Tee trinkt, so ein Ritual durchführen wollen, sondern dann geht es eher um Praktikabilität. Ist ja auch so, wenn man gern Kaffee trinkt, man macht ja aus dem Kaffeetrinken auch nicht ein halbstündiges Ritual, sondern man macht sich einen Kaffee und trinkt den in der Situation, in der man gerade ist. Und bei mir ist Tee eher zu sowas geworden, zu so einer Art Alltagsgetränk auch einfach, dass ich jeden Tag an der Arbeit trinke und mir an der Arbeit einfach mit dieser kleinen Maschine, die ich da habe, wo man auf den Knopf drückt und abgießen kann, ich habe euch davon mal erzählt, viel praktikabler, als jetzt herzugehen und da ein Tablett aufzustellen, ein Gaiwan hinzustellen und vielleicht noch ein Gongdao bei, ne, wo man den Tee dann zwischenlagert und in kleine Tässchen schüttet. Kann man alles machen, ist aber für den Alltag extrem umständlich. Ich trinke tatsächlich sehr oft im Moment einfach den Darjeeling von der Teekampagne. Den First Flush Darjeeling aus der Teekampagne und ja, den mache ich da in meine Kanne rein, gieße den ersten Aufguss mit 30 Sekunden auf, das nächste Mal 20 ungefähr, ich zähle so ein bisschen mit im Kopf, dann das nächste Mal vielleicht 30 wieder, dann vielleicht mal 45 Sekunden, dann nochmal eine Minute und dann ist er auch gut, dann ist er ausgelutscht, der Tee sozusagen. So mache ich das normalerweise und das mache ich einfach zwischendurch. Wenn ich mal im Büro bin und irgendwas am Schreibtisch arbeiten muss, dann weiß ich, jetzt habe ich eine Viertelstunde Zeit, dann mache ich mir so einen kleinen Aufguss, lasse den 30 Sekunden Zeit lang ziehen, gieße es ab und trinke den dann, während ich meine Schreibtischarbeit mache. Und die Teeblätter bleiben da schön drin und wenn ich dann mal in einer Stunde später wieder mal eine Viertelstunde Zeit habe, dann kommt der zweite Aufguss dran, zum Beispiel, so mache ich das, ne? Und es ist egal, auch wenn man an der Arbeit ist und zwischendurch nur den Tee trinkt, kann man eine sehr gute Teequalität sehr, sehr wohl genießen, ne? Aber ich will euch auch euren Enthusiasmus nicht nehmen, also wenn ihr da so einen Spaß dran habt im Moment, und ich finde es ja toll, dass ich so viele Zuschriften bekommen habe, die gesagt haben, bisher habe ich mich nie mit Tee beschäftigt, aber jetzt habe ich richtig Bock drauf, was brauche ich alles dafür? Ich finde das total klasse, ich freue mich für jeden, der den Tee für sich entdecken kann, was da an Aroma und Genuss drin steckt. Aber ich glaube wirklich, man könnte von Anfang an so ein bisschen gucken, dass man nicht denkt, dass Tee trinken immer bedeutet, dass man sehr viel Aufwand dabei hat, den zuzubereiten. Der Aufwand, einen Tee zuzubereiten, ist nicht größer als der, einen Kaffee zuzubereiten. Und das kann man auch sehr gut vergleichen, Tee und Kaffee trinken. Ich mache es einfach mittlerweile so, dass ich oft, wo ich früher Kaffee getrunken habe, jetzt einfach Tee trinke. Das heißt nicht, dass ich gar keinen Kaffee mehr trinke. Ich brauche morgens nach dem Aufstehen einen doppelten Espresso zum Überleben. Ist lebenswichtig. Wenn ich den nicht kriege, bin ich nicht existenzfähig. Ich bin da richtig süchtig nach, ne? Tee hin oder her, den brauche ich. Und ich brauche auch nach dem Essen, wenn ich essen gehe, am liebsten einen schönen, kräftigen, doppelten oder einfachen Espresso. Aber so über den Tag verteilt, hat Tee erhebliche Vorteile aus meiner Sicht gegenüber Kaffee. Erstens die Wirkung. Tee macht anhaltend wach und konzentriert und keinen erhöhten Puls, aus meiner Erfahrung, sondern einfach nur Augen auf, Fokussierung, wach. Das ist das, was Tee von der Wirkung her kann. Und zweitens ist einfach auch mehr Flüssigkeit. Also, man hat ja auch Durst. Also ich habe zumindest immer sehr viel Durst. Ich habe nie das Problem gehabt, dass ich zu wenig trinke. Ich kann das immer nicht verstehen, wenn Leute sagen, ich habe Schwierigkeiten, meine 1,5 Liter Wasser am Tag zu trinken. Ich hätte ein großes Problem, wenn ich auf diese 1,5 Liter beschränkt wäre. Ich trinke sehr, sehr viel, weil ich einfach oft Durst habe. Und da ist Tee einfach besser geeignet, weil es mehr Flüssigkeit ist. Man hat einfach mit einer Portion 8 Gramm Darjeeling-Tee hat man fast einen Liter Tee, den man trinken kann. Mit verschiedenen Aufgüssen. Und das ist einfach so für den Alltag besser, als wenn man immer nur einen Espresso trinkt oder vielleicht auch mal einen Filterkaffee. Das ist nicht wirklich durstlöschend. Tee löscht tatsächlich auch ein bisschen Durst. Das ist nochmal ein großer Unterschied. Ja, und das war es jetzt endgültig zum Thema Tee. Was wollte ich euch noch erzählen? Ein Zuhörer, der Gerwin, hallo Gerwin, hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ihn mein Vergleich Verdrängung und Verleugnung sehr interessiert hat. Ich habe ja mal erzählt, dass es einen Unterschied gibt, warum man Dinge nicht tut oder nicht beachtet oder nicht auf dem Schirm hat zwischen Verdrängung und Verleugnung. Ich fasse das nochmal so zusammen. Verdrängung bedeutet, man vergisst etwas, weil es eine unangenehme Sache ist, ja, und wundert sich dann, dass man es vergessen hat, wenn es einem wieder einfällt. Verleugnung ist eine andere Sache. Verleugnung ist das, was alle Raucher letztlich tun, ja, die weiter rauchen. Die wissen, wir alle wissen, es ist schädlich, aber wir machen es trotzdem und tun so, als wäre es nicht gefährlich. Also wir verleugnen einfach das Risiko, was wir eingehen. Und reden es uns schön. So, jeder kennt das. Ach, ich kenne ja jemanden, der ist 90 geworden und hat nie was bekommen davon, vom Rauchen. Der ist immer gesund geblieben. Oder wenn man darauf hingewiesen wird, hört man eher weg oder versucht sich irgendwie abzulenken. Ja, also auch so diese Tendenzen, die wir haben, diese Warnhinweise zu überkleben, damit man sie nicht mehr sieht, anstatt sie einfach zu ignorieren, ist letztlich ein Stück weit aus der Verleugnung geboren. Damit ich hier nicht falsch verstanden werde, ich halte diese Warnhinweise, ja, in riesiger schwarz auf weißer Schrift auf Tabakdosen für irrelevant, nervig und überflüssig. Allein aus psychologisch-psychotherapeutischer Sicht, das, was man damit tut, ist, dass man jemanden die Verleugnung etwas schwerer macht. Ja? Man muss sich Sachen überlegen, wie man da drüber hinwegschaut. Und dass die kognitive Dissonanz, das heißt der Unterschied zwischen dem Wissen, dass man etwas Schädliches tut, und dem Tun, noch größer wird. Das ist der Effekt von diesen Warnhinweisen. Es ist nicht so, es ist in 100% der Fälle davon auszugehen, dass der Inhalt des Warnhinweises nicht nötig wäre. Weil jeder, der raucht, denke ich, weiß, dass das nicht gut für die Gesundheit sein kann. Das ist jetzt nichts Gesundheitsförderliches. Ich möchte aber schon auch nochmal darauf hinweisen, dass es schon Untersuchungen dazu gibt, dass Pfeiferauchen von allen Arten Tabak zu konsumieren als Rauchware noch die am wenigsten gefährliche ist. Das muss man schon sagen. Sie ist nicht ungefährlich, aber sie ist am wenigsten gefährlich. Zigarettenrauchen, gar kein Vergleich. Viel, viel, viel gefährlicher, ne? Weil man das immer in die Lunge zieht und einfach das Lungenkrebsrisiko so massiv ansteigt. Da hat man den Kohlenmonoxid noch dabei, den man inhaliert und alles. Da sind tausend Sachen dabei, die extrem schädlich sind. Ja, da ist Pfeiferauchen vergleichsweise mild in seiner schädlichen Wirkung. Aber nochmal, ich positioniere mich hier klar. Ich bin gegen diese Warnhinweise und ich bin gegen Ekelbilder. Diese Ekelbilder sind sowieso sowas von gestellt. Ja? Wer will mir denn erzählen, dass die Mundhöhlen, die da gezeigt werden, dass die irgendein normaler Mensch vom Rauchen bekommen hat? Das ist doch sicher, mit Sicherheit nicht nur das Rauchen, was man da sieht, ja. Man sieht irgendwelche ungepflegten Mundhöhlen, die im Endstadium einer schweren Krankheit sind, ja. Das müssen Leute sein, die sich auch um ihre Gesundheit, Rauchen hin oder her, nichts scheren, ja, sondern erst dann zum Arzt gehen, wenn wirklich schon die Ratten das sinkende Schiff verlassen, ja. Also Unsinn, diese Ekelbilder. Völliger Unsinn. Und sie sind auch für alle, die nicht rauchen, eine Zumutung, weil der ganze Supermarkt zugemüllt ist, vorne an der Kasse, immer da, wo es die Zigaretten gibt, mit diesen Ekelbildern. Das ist einfach eine Zumutung. Ich halte es für völlig überflüssig, sinnlos und in jeder Weise von oben herab mit dem erhobenen Zeigefinger erlassene, hier, pass auf, was du da tust, das ist falsch, das ist, du bist ein schlechter Mensch, weil du rauchst, das sind alles so Botschaften, die sind total kontraproduktiv, ja. Viel sinnvoller finde ich zum Beispiel sowas, wie bei uns vom Klinikum hängt, so, ich rauche nicht, und dann so eine Frau, oder wie heißt es genau auf dem Plakat? Ich muss jetzt nochmal überlegen, wie das ist. Rauchfreie Zone. Und dann ist so eine Frau, die in die Luft springt und beide Arme in die Luft reißt und sehr fröhlich aussieht. Rauchfreie Zone. Hier wird frische Luft geatmet, steht, glaube ich, noch drunter. Ne? Und das ist doch eher, sage ich mal, motivieren zu sagen, ah, das klingt gesund, das ist eine schöne Alternative zu meinem Lebensstil, ne? Als zu sagen, wenn du rauchst, bist du dumm, du tust dir selber und deinen Mitmenschen, ja, du verletzt noch andere damit, weil andere müssen ja passiv rauchen, und dieser moralische erhobene Zeigefinger, das ist für mich völlig kontraproduktiv. Und ich weiß nicht, ob es Untersuchungen dazu gibt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass durch die Einführung von diesen riesigen Warnhinweisen und den Ekelbildern sich irgendwas am Rauchverhalten der Menschen verändert hat. Ja? Ich halte das für Unsinn. Trotzdem ist der Mechanismus, dass man sie überklebt und sagt, ich will es gar nicht mehr sehen, ist etwas, was die eigene Verleugnung nochmal unterstützt. Man könnte natürlich auch einfach sagen, also ich mache es ja auch so, ich fülle die um. Ja, ich fülle die Tabake, so wie ich sie aufgemacht habe, in ein Glas um, dann sehe ich das auch nicht mehr, weil es mich auch nervt, ne? Weil es die kognitive Dissonanz immer wieder anfeuert. Also so viel zu diesem Abwehrmechanismus Verdrängung und Verleugnung, aber es gibt noch viele andere interessante Abwehrmechanismen, über die wir hier noch nicht gesprochen haben. Und das hat mich irgendwie dazu inspiriert, diese Nachricht von Gerwin da noch ein bisschen mehr zu erzählen. Und ich nehme, es gibt ganz viele verschiedene Abwehrmechanismen. Die sind teilweise auch sehr kompliziert und schwer zu verstehen. Ich nehme jetzt mal die häufigsten, die wir so alle im Alltag bei uns eventuell selbst beobachten können. Ich gebe euch auch ein Beispiel dafür, was das sein könnte. Also zum Beispiel der Abwehrmechanismus Rationalisierung. Das ist auch etwas, was wir sehr häufig im Alltag machen. Übrigens, Abwehrmechanismen sind gut und wichtig und völlig normal und überhaupt nicht krankhaft. Ja, also das hat jeder Mensch. Rationalisierung bedeutet, dass ich mir einen Umstand, der für mich ungünstig ist, schönrede. Ja, dass ich also eine rationale Begründung dafür suche, warum das jetzt so blöd gelaufen ist für mich. Zum Beispiel, ja, ich nehme jetzt mal, auch wenn es in der heutigen Folge jetzt nicht um Comics gehen soll, dieses Beispiel, weil ich habe meine Zeit lang schon vor einem Jahr oder so ähnlich viele Comics gelesen wie zum jetzigen Zeitpunkt. Also einfach gebinged ohne Ende. Ja, ich habe mir hemmungslos Comics bestellt und gelesen wie ein Verrückter. Und das kommt irgendwann dazu, dass man das auf dem Konto merkt, weil die sind halt verdammt teuer, diese Comics. Ne? An einem Roman, der 10 Euro kostet, lese ich 3-4 Tage. Ja? An einem Comic, der 30 Euro kostet, lese ich unter Umständen nur eine Stunde. Da sieht man den krassen Unterschied vom Preis her. Und ich habe wahrscheinlich, im Nachhinein wird mir das klar, das so rationalisiert, dass ich mir selber eingeredet habe, dass das was Gutes ist, nicht so viel Comic am Tag zu lesen. Ja, der Thilo könnte davon was erzählen, ja, mein Freund und auch Comicleser, und immer wieder gesagt, ja, also eigentlich ist es ja ganz gut, dann hat man mehr von dem Comic, dann wird er intensiver erlebt, wenn man jeden Tag nur ein Kapitel liest oder 10 Seiten, dann kommt man da viel besser rein und hat viel mehr von dem Comic und dann hat sich das Geld auch besser gelohnt und so, ja, Bullshit. Ja, mir ging es eigentlich darum, dass ich nicht ganz so viel Geld für Comics ausgeben wollte und hier nicht mein Konto leer räumen wollte und das deswegen einfach ein bisschen rationiert habe zu der Zeit und gesagt habe, ich lese jetzt nicht mehr jeden Tag 2-3 Bände, sondern ich lese einen Band verteilt über 5 Tage. Ne? Wenn ich ehrlich zu mir selbst gewesen wäre, hätte ich gesagt, das wird mir auf Dauer zu teuer. Das reduziere ich jetzt ein bisschen. Ich teile mir das ein. Ich lese jeden Tag nur eine gewisse Menge. Schade, dass nicht mehr geht. Was ich aber getan habe, war eine Rationalisierung. Das heißt, ich habe gesagt, weniger Comic lesen ist besser. Ja, das ist sogar gut. Dann kriege ich mehr von den Comics mit. Dann habe ich sie besser ausgekostet. Ne? Ich habe es mir schön geredet. Und es gibt eine ganz bekannte Tierfabel dazu, nämlich der Fuchs, der nicht an die Trauben kommt und sagt, die Trauben sind mir zu sauer. Ne? Also er hat ein Problem, stellt fest, das kriege ich nicht, was ich will, und redet sich schön, warum es besser ist, dass er es nicht kriegt. Ne? Der Fuchs sagt, die Trauben nicht hängen zu hoch, es ärgert mich, dass ich an die Trauben nicht drankomme, sondern er sagt, die Trauben sind mir zu sauer, obwohl sie noch gar nicht probiert hat. Ja, das ist Rationalisierung. Ein sehr effektiver und sehr schöner Abwehrmechanismus, mit dem man sich das Leben viel leichter machen kann, aber auch manchmal ein bisschen unehrlich und, naja, Augenwischerei letztlich. Ne? Also, besser fühlt es sich für mich an, wenn man sich der Sache bewusst ist und einfach sagt, ich mache bewusst einen Kompromiss, ich mache hier bewusst eine Einschränkung. Nicht, weil es besser ist, sondern weil es vernünftiger ist und es ist anstrengend und es erfordert Disziplin, aber ich mache es trotzdem. Ne? Aber Rationalisierung wird sehr oft benutzt und Intellektualisierung ist so ähnlich. Da würde man, naja, das ist eigentlich das Gleiche. Wenn man es genau nimmt, sind die beiden Sachen, unterscheiden sich nur in Nuancen. Ne? Intellektualisierung ist vielleicht nochmal auf einer höheren Ebene eine Erklärung gesucht und ein bisschen komplexer. Aber es ist eigentlich dasselbe. Ja, das sind typische Abwehrmechanismen, Verdrängung, Verleugnung, Rationalisierung. Was aber auch ein sehr schöner Abwehrmechanismus ist, in Anführungsstrichen schön, nicht unbedingt in der Auswirkung, aber in der Idee. Und das ist die Verschiebung. Verschiebung bedeutet, und das kann sehr unangenehm sein für die Mitmenschen, dass ich zum Beispiel am Arbeitstag mich sehr viel über meinen Vorgesetzten ärgere. Das könnte passieren. Ja, ich ärgere mich sehr viel, nehme viel Frust mit nach Hause, nur dem Vorgesetzten gegenüber kann ich meine Wut nicht so zeigen. Ne? Das heißt, ich unterdrücke die Wut den ganzen Tag. Ich würde ihm am liebsten sagen, du bist ein blöder Hund, du ärgerst mich, du stellst mir ständig Aufgaben, die ich gar nicht lösen kann, von denen du selber gar nicht weißt, wie man sie löst, und ich soll es dann machen, und das ist alles viel zu anstrengend und ich suche mir einen neuen Job. Ja, das ist eigentlich das, was ich am liebsten sagen würde. Also ich rede jetzt nicht von mir, ich rede nur in der Ich-Form. Ich habe keinen Vorgesetzten, mit dem ich nicht klarkomme im Moment, zum Glück. Ja, aber das könnte sein. Und dann passiert das Ungerechte. Dann setze ich mich ins Auto, fahre und jemand fährt vor mir nur 95 statt 100 und ich hupe und schrei, was das für ein Idiot ist. Ja, am Ende lege ich mich noch mit dem an, ne? Und es kommt zum Streit. Oder ich komme nach Hause und irgendjemand aus meiner Familie sagt was, was mir nicht passt, und dann kommt die ganze Wut raus und ich streite mich mit dieser Person, als wäre es mein schlimmster Feind. Die Verschiebung hat den Nutzen, dass ich sozial verträglich bleibe und dass ich mir nicht meinen Arbeitsplatz versaue, weil ich mich mit meinem Vorgesetzten so anlege, dass ich nie wieder dahin gehen kann. Ja, dafür hat es eine Funktion erfüllt. Aber es ist halt ungerecht, weil es dann Leute abkriegen, die damit gar nichts zu tun haben. Und ich glaube, das ist was, was ihr alle schon mal erlebt habt. Ja? Ihr ärgert euch an einer bestimmten Stelle, könnt da den Ärger nicht rauslassen, seid dann voller Wut, wenn ihr nach Hause kommt, und irgendwas anderes, eine Kleinigkeit, bringt euch dann auf die Palme und ihr rastet aus. Das ist Verschiebung. Ja, für den Moment, wo es eingesetzt wird, oft nützlich für den Betroffenen, aber für die Umwelt, für die anderen, für die Mitmenschen desjenigen, der verschiebt, nicht immer leicht. Also auch kein sehr sympathischer Abwehrmechanismus, muss man klar sagen. Und jetzt würde ich vielleicht noch einen erklären, und da würde ich es dann mal dabei auch mal belassen, weil alles andere ist vielleicht noch zwei. Also ich zeige euch noch zwei Abwehrmechanismen, die noch ganz interessant sind. Das eine ist die Projektion. Ein sehr interessanter Abwehrmechanismus. Sehr interessant und auch nicht ganz so leicht zu verstehen. Projektion bedeutet, dass ich etwas, was ich selber empfinde, bei mir aber nicht haben will, bei einem anderen sehe. Ganz typisches Beispiel ist ein Familienvater ist interessiert plötzlich an einer anderen Frau. Ja, er ist verheiratet, hat drei Kinder, ist eigentlich auch glücklich in seinem Leben und lernt eine Frau kennen, die er attraktiv und interessant findet. Das ist ein Problem, weil entweder er trennt sich von seiner Familie, dazu wird es wahrscheinlich nicht mal annähernd kommen, ja, und beschäftigt sich mit der neuen Frau. Es kann übrigens natürlich andersrum genauso sein, ne? Eine Mutter, die einen interessanten Mann kennenlernt. Ich will jetzt hier nicht gendern, aber ihr wisst, was ich meine. Ich nehme jetzt hier mal die männliche Form. Naja, also er müsste, um dieses Interesse zu vertiefen, seiner Familie den Rücken kehren. Und das will er nicht. Und deswegen sagt er, diese Frau ist, glaube ich, an mir interessiert. Ich habe den Eindruck, dass diese Frau, diese attraktive Frau, die ich da kennengelernt habe, an mir Interesse hat. Obwohl er es gar nicht weiß. Aber damit schiebt er seine eigene Affektlage von sich weg und sagt, das ist nicht mein Problem. Mein Problem ist nur, dass die Frau hinter mir her ist, so ungefähr. Ja? Das ist ein bisschen schwieriger zu verstehen, ne? Aber das ist Projektion. Ein anderes typisches Beispiel für Projektion, was man in der Psychotherapie sehr oft erlebt, ist, dass dann der Psychotherapeut schuld sein soll an dem ganzen Leid, was der Patient erlebt. Das passiert tatsächlich sehr häufig. Also ein Mensch kommt zum Beispiel in eine psychosomatische Klinik und hat einen Riesenstress mitgebracht, Riesenkonflikte in seinem privaten und beruflichen Umfeld und ist einfach sehr unzufrieden mit seinem Leben. Sich jetzt mit seinen eigenen Anteilen zu befassen, die zu diesen Konflikten geführt haben, und wie er sein Verhalten verändern kann und seine Konfliktbewältigungsstrategien verbessern kann, ist sehr anstrengend und müßig. Viel einfacher ist es zu sagen, die Klinik macht schlechtes Frühstück. Dann ist der Ärger nicht auf sich selbst und auf seine Konflikte konzentriert, sondern auf eine viel klarere Projektionsfläche, mit der man besser interagieren kann, mit der man sich auseinandersetzen kann. Aber es ist eigentlich ein Nebenschauplatz. Es ist nicht das, worum es wirklich geht. Der Patient ärgert sich also furchtbar darüber, wie schlecht das Essen ist und wie müde der Therapeut heute wieder wirkt und wie unvorbereitet der wieder ist und dass der ja eigentlich gar nichts kann und der ist ja erst seit 2 Jahren Therapeut und der kann das ja gar nicht richtig. Ne? Ein junger Arzt zum Beispiel, der die Therapie macht, wird da schnell mal angegriffen. Der ist dann schuld an dem Ganzen, dass die Therapie nicht gut läuft. Das ist eben so ein typischer projektiver Abwehrmechanismus für die Behandler, oft sehr anstrengend, weil sie natürlich den ganzen Ärger erstmal selbst abkriegen und naja, wir sind alle Menschen, das geht auch nicht spurlos an uns vorbei. Ne? Also auch Therapeuten, wir sind zwar ausgebildet darin, wissen, was dahinter steckt, aber es ist auch nicht schön, immer Vorwürfe gemacht zu kriegen, wie schlecht man ist und wie inkompetent man ist und dass man die falschen Behandlungsmethoden und die falschen Zimmer und das falsche Essen und alles zur Verfügung stellt. Ne? Also das ist was wir in der Klinik sehr, sehr häufig beobachten. Projektion ist auch kein sehr netter Abwehrmechanismus, weil man jemand anderem was zuschiebt, was eigentlich sich selbst gehört. Ne? Aber passiert sehr häufig, muss man sagen. Ne? Also wenn ihr euch mal dabei erwischt, dass ihr jemand anderem ganz harte Vorwürfe macht, was er alles für Fehler macht, dann überlegt mal, ob es nicht eure eigenen Fehler sind, die euch mehr ärgern. Und ob es nicht eigentlich darum geht, dass die Charaktereigenschaft, die ihr gerade bei demjenigen anprangert, nicht eure eigene ist, die euch eigentlich ärgert. Das wäre ehrlich, damit zu sein. Ne? Also das ist Projektion, kein sehr netter Abwehrmechanismus, oft schwierig, aber naja, auch sehr effektiv. Übrigens, der Sinn eines Abwehrmechanismus ist immer, ein aversives Gefühl von sich fernzuhalten. Also ein Gefühl des Unwohlseins, ein unangenehmes Gefühl loszuwerden. Das ist der Sinn eines Abwehrmechanismus. Ja? So, und jetzt der letzte noch, weil ich den noch ganz interessant finde, den würde ich noch anfügen und das ist die altruistische Abtretung eigener Versorgungswünsche. Wir alle sind irgendwann mal in einer Position gewesen, wo wir rundum versorgt wurden. Das ist schon sehr lange her. Da waren wir noch ganz klein, da konnten wir noch nicht sprechen und konnten nicht laufen. Aber in dieser Lebenslage gab es, wenn es gut gelaufen ist, eine Mutter und einen Vater, die uns alle Wünsche von den Lippen abgelesen haben und uns immer genau das gegeben haben, was wir wollten, ohne dass wir danach fragen mussten. Paradiesisch, oder? Eigentlich. Kann man sich dran gewöhnen? Würden die meisten Leute als angenehm empfinden. Ne? Wenn es da jemanden gibt, der ohne zu kommunizieren genau weiß, was man braucht und einem alles gibt. Das nennt sich Versorgung. Gut versorgt zu werden ist einfach für jeden schön. So. Jetzt gibt es aber sehr, 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 sehr viele Leute auf der Welt, die genau das eben nicht so schön erlebt haben. Ne? Die nicht erlebt haben, dass sie versorgt wurden. Die eher früh im Leben schon gefordert wurden, für andere was zu tun. Was bleibt mir da als Möglichkeit, um damit fertig zu werden? Wenn ich mir immer wieder wünsche, dass jemand für mich da ist und mir das gibt, was ich brauche und es aber nie bekomme, dann bin ich jedes Mal enttäuscht. Und zwar tief enttäuscht. Und das kann auf Dauer sehr anstrengend werden. Da ich aber mein Umfeld nicht ändern kann und das Verhalten anderer Leute nicht ändern kann, kann ich meine eigene Haltung dazu verändern und kann diesen Wunsch abwehren. Ne? Da sind wir wieder bei der Abwehr. Es ist ein aversives Gefühl, Enttäuschung soll abgewehrt werden. Und das könnte ich tun, indem ich einfach so tue, als hätte ich gar keine Wünsche. Ja? Also ich mache mir selber vor, ich brauche das nicht, ich brauche diese Versorgung nicht. Das passiert aber unbewusst, ne? Das macht keiner, indem er sich's bewusst überlegt. Aber so innen drin wird zum Schalter umgelegt, ich kriege diese Versorgung nicht, ich brauche sie auch nicht mehr zu erwarten. Ja, und das ist was Menschen, die in frühen Lebensjahren das nicht erlebt haben, oft ein Leben lang um die Füße rumhängt. Ne? Also dieser Wunsch, doch noch das zu kriegen, was eigentlich in der richtigen Lebensphase einem zugestanden hätte, bleibt manchmal bis ins hohe Alter, bis zum Tod bestehen. Und die beste Möglichkeit, damit umzugehen, ist, anderen Menschen das zu geben, was man selbst vermisst hat, das ist ein sehr edler Abwehrmechanismus, ja? Ein sozial sehr verträglicher und für die Umwelt sehr angenehmer Abwehrmechanismus. Das heißt, diese Person, die selbst wenig gekriegt hat, kümmert sich darum, dass wenigstens andere Menschen das erleben, was sie nicht erleben konnte. Das ist ein edler Zug, finde ich. Das ist wirklich sehr, also ist ein selbstloser Zug, ja, zu sagen, ich gebe anderen Leuten das. Und das fühlt sich dann auch gut an für die Person. Ne? Zu sehen, ich kann jemand anderen glücklich machen, ist für einen selbst auch einfach schön. Nur, es ist nicht ganz dasselbe, als wenn man es wirklich selbst kriegt. Ja? Diese Versorgung, diese Zuwendung, diese bedingungslose Zuwendung, das ist was, was man anderen geben kann, wo man auch eine gewisse Befriedigung draus ziehen kann, aber es ist nicht ganz das Gleiche, als wenn man ehrlich zu sich ist und eigentlich das kriegt, was man für sich will. Und deswegen bedeutet das, dieser Abwehrmechanismus, das, was ich selbst gerne hätte, mache ich für andere, die altruistische Abtretung eigener Versorgungswünsche. Leute, das ist ein sehr verbreiteter Abwehrmechanismus. Typischer Begriff dafür ist das sogenannte Helfersyndrom. Also Menschen, die immer allen anderen Menschen helfen wollen, haben möglicherweise eigentlich tief unterbewusst den Wunsch, selbst geholfen zu bekommen. Ist aber gar nicht schlimm. Fast alle Menschen, die in helfenden Berufen arbeiten, inklusive mir, ja, Arzt, Krankenschwester, Psychotherapeut, all diese Dinge, basieren letztlich auf dem eigentlichen Wunsch, das für sich selbst zu kriegen, was man für andere macht. Ja? Jetzt, was ist denn die Auswirkung dieses Abwehrmechanismus? Die Auswirkung ist, dass andere Leute von dem, was ich tue, profitiere. Das heißt, es ist etwas, was auch Spaß macht und was auch durchaus eine gewisse Zeit eine Kompensation, also manchmal über viele Jahrzehnte, eine gute Kompensation erreichen kann, ja? Weil ich habe zwar nicht genau das, was ich brauche, aber ich habe so eine abgeänderte Version davon. Die Falle dabei ist nur, dass wenn dieser Wunsch bei mir selbst immer größer wird und ich mich selbst immer weniger gut versorgt und immer weniger geliebt und anerkannt fühle, dass ich mich sehr verausgabe, also unbewusst, ohne es zu merken, immer mehr verausgabe für andere Leute. Also, dass ich irgendwann kaum noch was für mich mache, sondern hauptsächlich immer damit beschäftigt bin, wer braucht als nächstes meine Hilfe, wem kann ich jetzt was Gutes tun, wer unter meinen Freunden könnte vielleicht noch ein bisschen Zuwendung gebrauchen. Das kann zu einer Überforderung führen. Und dann ist es besonders gefährlich, weil das führt fast immer zu einer Depression, wenn dieser Abwehrmechanismus nicht mehr klappt. Also zum Beispiel könnte es sein, dass ich mich sehr anstrenge für andere Leute, aber dafür überhaupt keinen Dank und keine Anerkennung und kein positives Feedback erfahre. Das heißt, ich habe das Gefühl, ich bemühe mich, aber es bringt gar nichts. Also den anderen Leuten hilft es jetzt gar nichts mehr, die freuen sich gar nicht über meine Bemühungen, ne? Und dann, das ist gefährlich, weil dann bin ich doppelt enttäuscht, nämlich bewusst enttäuscht darüber, dass meine Bemühungen keinen Erfolg haben, aber unbewusst auch noch enttäuscht darüber, dass ich selbst auch nichts kriege. Das ist gefährlich. Ne? Ansonsten ist dieser Abwehrmechanismus, altruistische Abtretung von Versorgungswünschen, sehr, sehr verbreitet in dieser Welt. Sehr, 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 sehr verbreitet. Ja? Und ein sehr edler und sozial verträglicher, guter Abwehrmechanismus. Sage ich jetzt, dass jede altruistische Abtretung, dass jedes selbstlose Handeln und jedes Handeln für andere Menschen letztlich vor dem Hintergrund passiert, dass ich das eigentlich als Agierender für mich selbst haben wollte? Nicht unbedingt. Ja? Also, es kann auch sein, dass ich wirklich einfach Spaß daran habe, jemandem zu helfen, jemandem was Gutes zu tun, ja, ein Geschenk zu machen, beim Umzug zu helfen. Vielleicht mache ich das einfach wirklich mal, weil ich Spaß dran habe. Oder ich mache es sogar bewusst mit einem gewissen Widerwillen. Ich sage, eigentlich habe ich ja keine Lust zu, jetzt meinem Freund beim Umzug zu helfen dieses Wochenende. Ich hatte mir was anderes vorgenommen, aber er schafft es einfach nicht alleine. Ich muss das irgendwie machen, ja. Also, das ist auch ungefährlich, ne? Wenn man sich der Last, die man sich da selbst aufbürdet, auch sehr bewusst ist. Ja? Also nicht jede selbstlose und altruistische Tat läuft vor diesem Hintergrund des eigenen Defizits ab. Aber unbewusst, schätze ich mal, ist es viel häufiger so, als die Menschen selbst erwarten würden. Ne? Also diesem Aspekt, dass man sich damit letztlich selbst was Gutes tut, sind die meisten nicht so gewogen und offen gegenüber und wehren sich auch erstmal, wenn man das sagt. Aber wie gesagt, tief unterbewusst steckt das oft dahinter. Denn ja, es ist völlig legitim, dass wir als Individuen für uns selbst auch das Beste wollen. Ja? Es könnte natürlich sein, dass das wieder so ein Punkt ist, wo die Psychotherapie so erlebt wird, dass die Psychotherapie letztlich die Leute zu Egoisten ausbilden soll und weniger für andere zu tun. Das ist aber nicht so. Kein Psychotherapeut würde dagegen was haben, wenn Menschen sich für andere Menschen einsetzen. Wir werden ja nur an der Stelle aktiv, wo jemand sich völlig überfordert und das total übertreibt. Ja? Also sich selbst völlig aus dem Blick verliert und sich nur noch für andere aufopfert und dann auch noch alles mit sich machen lässt und ständig, ja, moralische Prügel einsteckt, also jetzt nicht echte Prügel, sondern halt verbale oder Beziehungsprügel einsteckt, ne? Also jemand, der sich ausnutzen lässt und überhaupt nicht mehr auf sich guckt, dem helfen wir natürlich so ein bisschen ins Gleichgewicht zu kommen, dass er sich selbst nicht komplett aus dem Blick verliert. Aber ein Ziel von der Therapie würde für mich niemals sein, jemanden zum Egoisten zu machen. Also, dass der dann nur noch an sich denkt. Das ist ja auch völlig unsinnig. Jemand, der grundsätzlich ein helfender Mensch ist, der wird ja nicht durch eine Psychotherapie plötzlich der totale Egoist und selbstsüchtige Mensch werden. Das passiert einfach nicht. Es würde ja schon reichen, wenn diese Person, die vorher montags bis freitags zur Arbeit geht, abends einen Angehörigen, der vielleicht noch 20 Kilometer entfernt ist, pflegt und am Wochenende noch in irgendeinem Verein tätig ist, ehrenamtlich natürlich, und noch dann hin und wieder Freunden beim Umzug hilft, sodass er überhaupt keine Zeit mehr für sich selbst hat. Da wäre vielleicht ein Ansatz von der Therapie zu sagen, vielleicht ist es gut, zumindest einmal die Woche einen Tag für sich zu haben. Ja, oder einen Abend oder zwei Abende die Woche mal zu planen, wo man sich selbst was Gutes tut. Ja. Das heißt ja nicht, dass man gleich zum Egoist wird. Man muss sich ja nicht immer gleich 180 Grad drehen und in die andere Richtung rennen. Es reicht ja vollkommen aus, das Muster mal so ein bisschen zu durchbrechen und ein bisschen was anderes zu erleben. Ich finde persönlich, am besten läuft es, wenn man sich selbst genauso wichtig nimmt wie andere Leute. Das ist meine persönliche Haltung, das ist das Richtige. Nicht drüber stellen. Es ist auch nicht gut zu sagen, was ich will, ist wichtiger als alles, was andere wollen. Genauso wenig, wie es gut ist zu sagen, was andere wollen, ist grundsätzlich erstmal wichtiger als das, was ich will. Nein, es ist beides gleich wichtig. Es geht darum, ein Auskommen zu finden. Es geht darum, in Kommunikation zu kommen, Kompromisse zu finden. Ja, zu sagen, was ich will, ist durchaus wichtig, aber nicht wichtiger als das, was andere wollen. Und auch nicht weniger wichtig. Ja, es geht darum, wenn es einen Konflikt gibt, eine gute Lösung für alle Seiten zu finden. Und so, dass jeder mal zum Zug kommt. Das war mir ganz wichtig, weil oft höre ich, Psychotherapie, ja, da lernt man Nein zu sagen. Ich glaube, ich habe das in einem anderen Podcast schon mal gesagt. Viel wichtiger ist es, Ja sagen zu lernen. Denn wer klar zu irgendwas Ja sagen kann, der kann auch an anderer Stelle relativ klar zu was Nein sagen. Denn nur Nein sagen, damit kommt man auch nicht gut weiter im Leben. Ja? Also Nein sagen ist ein Klischee, ja, dass man das in der Psychotherapie lernt. Vielleicht gut. Wieder passend zu jemandem, der sich ausschließlich für andere aufopfert und zu allem immer Ja sagt. Ich meine, wer immer zu allem Ja sagt, der lässt sich ja auch ausnutzen. Und das ist ja auch gefährlich. Ne? Da kann man ja schon mal sagen, da wollen wir mal dran arbeiten. Ja? Aber Nein sagen lernen? Also aus meiner Erfahrung ist es auch so, dass Leute, die sagen, sie könnten so schlecht Nein sagen, na, manchmal auch ein sehr, sage ich mal, verzerrtes Bild von sich haben und gar nicht merken, dass sie schon sehr oft an vielen Stellen Nein sagen, nur vielleicht ja nicht immer direkt und klar, ne, sondern sich aus vielen Sachen auch rauswinden, die eigentlich für sie wichtig wären und für die sie eigentlich verantwortlich wären. Also das mit dem Nein sagen, das will ich mal von mir weisen. Im Namen aller Psychotherapeuten, glaube ich, ist es wichtig zu sagen, es geht nicht in der Psychotherapie darum, Nein zu sagen. Es geht darum, die eigene Abwehr zu durchschauen, die eigene Lebensbewältigung, was man selbst so jeden Tag macht, um gut durchzukommen, zu durchschauen und herauszufinden, ob es da irgendwelche ineffektiven Strategien gibt. Ob es irgendwas gibt, was weder für einen selbst noch für andere sinnvoll ist. Und das dann zu verändern. Ja, okay. Genau, ich glaube, damit habe ich das jetzt ganz gut zusammengefasst und habe mal so die wichtigsten Abwehrmechanismen gesagt. Es gibt noch viel mehr, es gibt noch Dissoziation, es gibt Konversion, es gibt Spaltung, es gibt projektive Identifikation und, aber das ist alles jetzt viel zu aufwendig zu erklären und auch, glaube ich, nicht mehr interessant dann an der Stelle. Ja, also vielen Dank nochmal, Gerwin, für die Anregung. Wenn du da noch weitere Fragen hast, schreib mir gerne, überhaupt generell andere, die Fragen haben, zu diesem Thema, wenn euch da was interessiert, zum Thema Psychotherapie und was passiert da genau, könnt ihr mir gerne schreiben, kann ich viel mehr noch drüber erzählen. Ansonsten sind wir jetzt am Ende dieser heutigen Folge angekommen und dann kommt ja, wenn alles gut läuft, morgen oder spätestens übermorgen auch schon wieder eine weitere Sonderfolge, aber wieder, wie gesagt, ausschließlich zum Thema Comics, also nur für die Leute, die Comics interessieren. Alle anderen können die Folge überspringen und einfach nächsten Sonntag oder Samstag weitermachen mit Strandkorbgedöns. Bis dahin wünsche ich euch, wie immer, so oft wie möglich den perfekten Smoke und alles das, was ihr euch auch für euch selbst wünschen würdet. Macht's gut, bis zum nächsten Mal bei Strandkorbgedöns. Ciao.